Bremen 2 Gesprächszeit.
Ende 2015 ist Azad Kor aus Syrien über die Türkei nach Deutschland gekommen, alleine, ohne Eltern oder Geschwister. Jetzt macht er in Bremen Abitur. Und er hat eine kleine Wohnung mitten in der Stadt mit einem Balkon. Wir sitzen jetzt Corona-gerecht mit Masken an der offenen Balkontür, wenn man ein bisschen was hört von draußen. Wir sind mitten in der Stadt. Und Azad, wir haben gesagt, wir sagen du. Wie ist das auf Kurdisch? Gibt es da du oder sie?
Nein, da gibt's kein du oder sie. Also wir sagen immer eigentlich du.
Egal zu wem, in welchem Alter?
Ja, eigentlich schon. Es gibt so andere respektvolle Worte, wie man jetzt zum Beispiel jemand, der halt ein bisschen älter ist, ein Mann, dann nennt man so irgendwie Onkel oder so. Oder wenn es so ein alter Mann ist, nennt man Opa oder so, also als Respekt, aber nicht so speziell du, sie und so weiter, ja.
Und wenn wir nicht gesagt hätten, wir sagen du, dann würdest du mich Tante nennen auf Kurdisch?
Nee, nicht ganz. Nein, weil wir in Deutschland sind und in Deutschland macht man das nicht. Das wäre komisch angekommen.
Sag mal, was war das Schwierigste für dich an der deutschen Sprache?
Oh, also weiß ich nicht so ganz, weil ich habe ganz früh angefangen zu lernen, vom ersten Tag in Deutschland. Und da habe ich nicht so ganz klar die Schwierigkeit der Sprache bemerkt sofort, weil ich nach und nach alles eigentlich gelernt habe.
Jetzt hast du eine kleine Wohnung, du machst Abitur. Hättest du gedacht, dass du das so schnell schaffen kannst, als du 2014 ja mit deiner Familie deine Heimat verlassen hast?
Also jetzt, ich hatte keine klaren Vorstellungen, aber ich wusste schon, dass ich irgendwie was schaffen werde. Es gibt vieles, was ich dachte, dass ich schaffen werde, habe nicht geschafft. Und es gibt vieles, was ich dachte, ich hätte das nie geschafft oder ich hätte gar nicht darüber nachgedacht. Und jetzt habe ich es.
Die Heimat, das ist Kobani in Syrien an der türkischen Grenze, wie der Weg von dort nach Bremen war und wie das Ankommen war. Darüber wollen wir sprechen, über Erinnerungen an die Heimat, über die Familie, über den Opa und sein blaues Auto und über das Essen. Denn Azad Kor hat vor kurzem ein Kochbuch herausgebracht, ein Koch- und Erzählbuch. Salz und Sehnsucht, kurdische Gerichte und Geschichten aus Nordsyrien. Am Mikrofon ist Christine Hohnfeld. Salz und Sehnsucht heißt das Buch von Azad Kor mit Rezepten und Geschichten aus seiner nordsyrischen Heimat. Sehnsucht vor allem, wenn man als Jugendlicher ohne Eltern in so ein fremdes Land gekommen ist, das kann man sich vorstellen. Aber was hat es mit dem Salz auf sich?
Also ich habe lange eigentlich über den Titel nachgedacht. Ich habe immer überlegt, wie soll das Buch heißen. Das Buch war fertig und ich habe immer einen Titel gesucht. Und ich wollte so zwei Worte, die halt so knackig sind und auch schön sind. Und deswegen ist Salz war für mich so ein bisschen, hat was für Essen. Und man kennt es, ist nicht komisch, aber auch ein bisschen absurd, weil das Buch heißt so. Und das steht auch fürs Essen bei verschiedenen Ländern. Also bei uns gibt es so einen Spruch, heißt, lass das zwischen uns Salz und Brot werden. Wenn man etwas isst, das steht für Menschen miteinander und so weiter. Und weil ich das gesamte Buch quasi auf Deutsch schreibe und so weiter, fand ich eigentlich Salz ganz passend und sehr schön.
Wir haben schon gesagt, wir sitzen in deiner kleinen Wohnung bei offener Balkontür und wir sind mitten in der Stadt. Also wenn man draußen was hört, wie vorhin den Rettungswagen, wenn das im Radio noch rüberkommt, dann sollen sich die Hörerinnen und Hörer nicht wundern. Bei uns geht man zu den Nachbarn und leiht eine Tasse Salz, wenn einem das Salz ausgegangen ist. Hast du das hier auch schon gemacht?
Nein, macht man das in Deutschland?
Naja, das ist so ein Bild für Nachbarschaft.
Ah, okay. Nee, also das habe ich eigentlich nicht gemacht, nein.
Du hast immer Salz gehabt?
Genau, ich habe immer Salz gehabt und ich wusste das nicht. Also man in Deutschland weiß man nicht so genau, wie man mit Nachbarn umgehen soll und nicht. Also jetzt für mich zum Beispiel ein Fremder, man weiß ja nicht, ob man die jetzt anspricht oder ob man jetzt irgendwie jeder in seiner Wohnung bleibt und so weiter. Aber ich habe hier junge Nachbarn, also die sind irgendwie junge Leute, da kommt man schon in Gesprächen, weil die kenne ich ja.
Wie ist das zu Hause? Was bedeutet Nachbarschaft bei dir zu Hause in Kobani beziehungsweise in dem Dorf, wo du aufgewachsen bist?
Also die Nachbarschaft war sehr viel enger. Also die Menschen stehen viel mehr in Beziehung. Sie kennen sich viel besser und machen auch viel zusammen, sitzen zusammen. Ist das hier ist eher ein bisschen offiziell. Jeder hat so quasi sein Zuhause. Aber dort ist... Also ich würde jetzt nicht sagen, die Menschen sind liebvoller oder so. Das ist nicht, weil da, es gibt auch sehr viele Probleme zwischen Nachbarn und so weiter. Es ist wirklich, sie reden auch sehr viel übereinander, lästern viel übereinander, was so ein bisschen nervt. Genau, das gibt so viel dort. Aber sie unternehmen auch sehr viel zusammen. Also wenn sie nebeneinander sitzen, da ist alles sehr schön. Aber wenn sie weg sind, dann ist egal, was der andere über den anderen redet, genau. Aber sie teilen auch viel Essen zusammen und so weiter. Wenn jetzt jemand so etwas kocht, dann nimmt er zu den Nachbarn. Es gibt so bestimmte Tage, wo es so ein Brauch ist, dass man etwas, was von dem Hauptgericht, was man gekocht hat, einen Teller davon in die Nachbarn gibt und so weiter.
In deinem Buch ist auch die Rede von Brot, also ein bestimmtes Brot, wo dann jeder was abkriegt.
Ja, das ist, dieses Brot ist, das macht man zu Hause, ist so ein bestimmtes, das macht man nicht so oft. Also das, wir kaufen auch das normale Brot, aber es gibt so ein besonderes Brot, das halt gerne im Frühling oder so gemacht wird von so Oma oder so. Und wenn man dieses Brot backt, da kommen sehr viele Leute so und da gibt man halt etwas an den Nachbarn auch.
Und dieses Brot, das heißt, ich glaube, Nani Tere, ein Fladenbrot, das man draußen backt auf dem Feuer mit irgendwelchen Stöcken?
Genau, also es gibt so ein so Feuer und dann gibt's so drüber so eine ganz dünne Metallschichtdecke und dann drüber kommt so, also der Teig drauf ist dann sehr groß und dann wird halt mit irgendwie Stockern hin und her geschoben.
Und ihr habt im Dorf gewohnt, aber nicht weit von der Stadt, mit Garten, ne? Was gab's im Garten alles?
Genau, wir haben so in einem Haus gewohnt, in einem Dorf in der Nähe von der Stadt, das hieß Sheran und wir hatten so einen kleinen Garten, also wir hatten so Feigebaum, Olivenbäume und auch Granatapfelbäume, wir haben auch Petersilie gepflanzt, Minze, Okra-Pflanzen hatten wir, verschiedene.
Okra habe ich oft gesehen in deinem Buch, Okra mit Tomaten und Kichererbsen, Tirske Bamian, spreche ich das richtig?
Tirske Bamian, ja, das essen auch bei uns ganz viele Menschen und ist auch eigentlich total ja, lecker, das gibt es hier in deutschen Läden nicht so. Aber es gibt in arabischen, türkischen Läden, sieht man auch manchmal nicht so oft.
Und das Kochen zu Hause und die Gartenarbeit, wer hat das gemacht? Du und deine jüngeren Brüder? Ich glaube eher nicht, ne?
Nee, also Garten hat eigentlich, meine Mutter hatte Spaß dran, sich um Garten gekümmert, sehr viel. Ja, wir haben dann uns über die Früchte gefreut, uns, also ich und meine Brüder. Meine Brüder sind jünger als ich, genau, ja.
Und die Idee mit dem Kochbuch, was wolltest du, weil es ist ja nicht nur ein Kochbuch, das sind ja auch Geschichten, du erzählst viel, wie es bei euch zugeht.
Genau, also ich erzähle sehr viele Geschichten und die sind auch zum großen Teil eigentlich persönliche Geschichten. Ich erzähle halt so ein bisschen, dass die Menschen auch ein bisschen mehr wissen, wie es eigentlich so ist, wie es so ein Alltag aussieht, ein bisschen weit von diesem Flüchtlings- und Kriegszeit und all diese Sachen. Es ist halt ein bisschen eher im Alltag eine Familie, also sich hineinversetzen und zu gucken, was sie, wie man eigentlich da so ist und Feste feiert und irgendwelche Bräuche und was gibt's eigentlich alles.
Du erzählst auch, wie das ist, wenn man dann das erste Mal zum Essen eingeladen wird bei einer deutschen Familie oder bei deutschen Freunden. Ich weiß nicht, ob dir das selbst passiert ist oder Menschen, die du kennst, die von woanders gekommen sind, dass die manchmal hungrig nach Hause gehen.
Das ist, also mir passiert das nicht, weil ich das Spiel gut verstanden habe. Aber es passiert, also das ist bei einem Freund, habe ich die Geschichte. Weil bei uns halt sagt man schon mehrmals so, komm, lass uns essen. Und in Deutschland sagt man, komm, lass uns essen. Dann sagt er, nein, ich habe keinen Hunger. Dann sagt er, okay. Aber bei uns muss man so, nein, will ich nicht essen. Der muss sagen, aus Respekt gegenüber. Und der andere muss ihm mehrmals so anbieten, bis man wirklich das Gefühl hat, dass er entweder keinen Hunger hat oder doch essen will. Also das spürt man so irgendwie.
Und auch wenn jemand sagt, nimm noch mehr, muss man erstmal sagen, nein, danke. Aber dann muss der andere noch öfter sagen. Und wenn man das Spiel nicht kennt, hier in Deutschland ist es anders. Wenn einer Nein sagt, dann denkt man, okay, der will halt nicht. Und dann geht man hungrig.
Genau, weil sie dachte, er hat keinen Hunger. Aber und er dachte, ist aus Respekt, soll ich eigentlich so sagen, weil man ist daran gewöhnt, Nein zu sagen.
Und nochmal kurz zurück zum Titel des Buchs Salz und Sehnsucht. Wie groß ist die Sehnsucht?
Die ist schon groß. Also letztens zum Beispiel am 21. März, das war ein großes Fest bei uns. Und das heißt Nauruz. Und da hatte ich zum Beispiel jetzt viele Bilder gesehen und auch Videos. Und da in solchen Momenten halt bekommt man viel Sehnsucht danach, also vermisst man es. Und
das ist das neue Jahr eigentlich.
Genau, das ist das neue Jahr und das feiern auch andere Bevölkerungen, aber die Kurden haben so ein bisschen damit so eine eigene Geschichte und wir feiern das jedes Jahr bei uns und jetzt hier zum Beispiel durch Corona konnten wir hier nicht feiern, aber dort haben sie richtig gefeiert und so weiter und das ist dann, ja, und dann vermisst man halt diese Tage dort. Total.
Im Jahr 2000 wurde Azad Kur geboren in Shiran, das ist bei Kobani in Nordsyrien. Das ist kurdisches Gebiet. Die Muttersprache ist Kurdisch. Kannst du auch Arabisch?
Ja, also ich musste ja Arabisch lernen in der Schule und auch wollte auch gerne, weil Arabisch ist eigentlich eine schöne Sprache, aber ich kann sie fließend, genau.
Und die Religion ist Islam, sunnitischer Islam, ne?
Genau, also die Menschen der Region alle werden als Muslime geboren und aufgewachsen. So.
Und seid ihr religiös in der Familie? Also habt ihr irgendwelche Rituale befolgt?
Also jetzt die Kurden allgemein, sie haben viel weniger mit Religion zu tun als jetzt die Araber zum Beispiel. Also jetzt mein Vater ist nicht religiös, ich bin auch nicht religiös. Aber in meiner Kindheit war ich schon ein bisschen religiös, weil meine Mutter religiös ist. Es gibt religiöse Feste natürlich, die feiert man auf jeden Fall. Es gibt schon viele Rituale, weil du lebst mitten in einer religiösen Gesellschaft. Man kann sich auch nicht so viel davon distanzieren. Aber auch es gibt auch manchmal schöne Rituale.
Das Zuckerfest.
Genau, das Zuckerfest und das Opferfest, das sind zwei große Feste im Islam und die haben wir auch gefeiert. Und ja, also jetzt Ramadan, also habe ich auch manchmal gefastet und das ist auch eigentlich ganz schön, weil alle Menschen fasten. Ist irgendwie, wenn alle machen und du gehst auf die Straße, ist so wie Kinder sagen, oh, ich faste jetzt, hast du auch gefastet? Ist fast so wie ein Wettbewerb, so ein bisschen. Also natürlich ist es religiös, aber auch steckt viel mehr dahinter auch. Ist irgendwie auch Gemeinsamkeit, weil die Familie dann auf einem Punkt zusammen isst, diesen Abendessen, früh morgen, also eigentlich fast in der Nacht, wacht man alle auf und die Familie frühstückt, also isst dann zusammen, man gibt etwas an die Nachbarn oder die Menschen spenden in Ramadan sehr viele Sachen und so weiter. Und dann anschließend kommt dieses Zuckerfest, was eigentlich auch schön ist, dann auf einmal kommen so viele Nachbarn oder Freunde, Familie besuchen. Wir haben ja auch große Familien bei uns, genau, und da kommen ja alle, wenn die Oma und Opa alle ihre Kinder und Enkelkinder manchmal haben. Da sind hunderte von Menschen da.
Dein Opa hatte ein blaues Auto und da bist du gerne mitgefahren, ne?
Genau, der hatte so ein richtig blaues Auto, eine Hyundai. Und ich bin das erste Kind in der Familie. So.
Das erste Enkelkind.
Genau, ich bin sein erstes Enkelkind. Und ich war auch nicht im Kindergarten. Und ich war in meinen jungen Jahren immer mit ihm unterwegs. So. Auch Trauerfeste irgendwie. Also jetzt Trauerfeier ist bei uns immer so ein bisschen, man darf ja keine Kinder mitnehmen. Ist alles so richtig leise und ruhig und dies und das. Und einmal hatte er mich mitgenommen zu so einer Trauerfeier. Alle Menschen haben darüber geredet, dass er jetzt immer dieses Kind mitnehmen, wohin er geht. Genau. Aber wir waren so quasi gute Freunde, weil er hat mich immer mitgenommen und ich hatte auch Spaß dran. Ja, es war ganz schön.
Du sagst im Buch, dass es schwierig war, weil ihr Kurden wart, dass ihr nicht über kurdische Sprache oder Politik sprechen solltet. Das war nicht gerne gesehen. War das schon vor dem Krieg so?
Ja, also das ist eine sehr lange Geschichte über die Kurden. Also jetzt zum Beispiel Kurdisch sprechen. Ich kann sprechen, aber ich kann nicht schreiben und nicht lesen. Also kann ich, aber sehr, sehr schlecht. Arabisch kann ich besser da. Und weil wir das nicht durften, jetzt ein kurdisches Buch mit dir zu erwischen, war bei der Regierung unmöglich. Also das wäre eine Katastrophe. Oder also jetzt Politik und so, das gab es auf keinen Fall. Du kannst nicht auch auf Kurdisch sprechen, auf der Straße oder so. Also jetzt im Dorf, wenn die Polizei dich nicht sieht und so weiter. Oder wenn du mit Freunden bist, klar kannst du sprechen, haben wir auch gemacht. Oder in der Schule, in der Pause. Aber manchmal gab es Lehrer, die uns gehört haben, haben gesagt, sprich mal auf Arabisch. Also so richtig laut und Ja, und dann, wir durften das nicht. Und das ist seit, nicht nur vor dem Krieg, also das ist seit 40, 50 Jahren so. Und da waren die Kurden halt sehr viel unterdrückt.
Und dann hat der Krieg begonnen ja in Syrien, der Bürgerkrieg 2011. Was hast du als Kind davon gespürt?
Also ich habe nach und nach immer gespürt, die erste Demonstration war so ein bisschen Schock, weil du darfst eigentlich gar nichts, du darfst kein Kurdisch sprechen und so weiter und auf einmal demonstrierst du gegen die Regierung. Das war so ein bisschen unmöglich und da war also ein riesiger Skandal. Und dann langsam nach und nach hatte man mehr mitbekommen. Also es war nicht jetzt direkt auf einmal, der Krieg war da, am Anfang natürlich. Und da war, es gab keinen Strom, die Lebensmittel waren weniger, der Wert vom Geld wurde weniger, du spürst überall mit, also von, davon. Es gibt kein Wasser, es gibt dies, das nicht. Und nebenbei hörst du auch sehr viel von Nebenstädten, die dann irgendwie bombardiert werden oder was auch immer, hörst du von denen. Und das war halt so ein, zwei Jahre so. Und dann wird immer, weil es keine Regierung gibt, dann gibt es halt Diebstahl sehr viel. Also es gibt sehr viel Diebe. Alles verändert sich langsam, bis der Krieg so richtig losgegangen ist mit Schüssen und Bomben. Ja, genau. Und das war in der Stadt Kobane, also als der IS uns angegriffen hat. Davor haben auch viele versucht, uns anzugreifen, aber haben nicht geschafft. Sogar die syrische Regierung hat nicht geschafft, weil die jungen Leute bei uns haben also Waffen getragen und haben gesagt, wir wollen unsere Leute hier beschützen. Und da gab es halt, also das ist die kurdische, jetzt selbstverwaltete Regierung gerade in Nordsyrien, die hat so klein angefangen, dass irgendwie junge Leute immer Waffen getragen haben und irgendwelche Kontrollpunkte an den großen Wegen gestellt haben oder Patrouillen. Aber dann kam der IS und der war viel stärker als wir. Und dann hatten sie uns angegriffen und dann kam die Bombe auf die Stadt und dann sind wir in die Türkei geflohen.
Habt ihr verstanden oder hast du verstanden, du warst damals Kind, ja Jugendliche eigentlich, ne? 14 ungefähr. Hast du verstanden, was das für Leute sind und was die eigentlich wollen?
Ja, auf jeden Fall. Also da bekommt man halt sehr viel mit, weil du bist mittendrin. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Bruder, der sagt, nee, das ist kein türkisches Flugzeug, sondern es ist ein russischer. Also die verstehen sich halt, ich auch natürlich, man versteht sich mit Waffen sehr gut aus, mit irgendwelchen Bomben. Vom Geräusch kannst du merken, welches Flugzeug jetzt was bombardiert. Also da versteht man sehr vieles von solchen Sachen, aber auch man versteht viel von diesen Terrororganisationen, von irgendwie Regierung und was alles passiert. Wir waren die ganze Zeit vom Fernsehen und Nachrichten gucken quasi. Das ist genauso wie jetzt Pandemie zum Beispiel, Corona, da sitzt man auch vom Tagesschau und guckt, wie das so ist und bekommt auch sehr viel mit und so. Ja.
Man wird als Kind zum Experte für Krieg.
Ja, das so kann man sagen. Also zum Beispiel, vor ein paar Tagen wollte ich eine Facharbeit schreiben von meinem Politikfach in der Schule. Und dann habe ich über 10 Jahre Syrienkrieg geschrieben. Und da habe ich ein paar Videos geguckt. Und es gab so ein Video, wo Jugendliche in irgendeiner syrischen Stadt, weiß ich gerade nicht, sie sammeln die Bombe und Schüssen, die nicht explodiert sind. Genau, die fallen vom Flugzeug, aber weil sie irgendwie alt sind oder so, explodieren die nicht. Sie sammeln die und dann verkaufen sie die oder machen was damit. Und sie kennen sich halt mit jedem Kugel so gut aus oder jede Waffe und alles Mögliche. Also das Kind redet und denkt, boah, der ist Experte für Waffen.
Und dann seid ihr weg. Ihr habt praktisch das Mittagessen auf dem Tisch stehen lassen.
Ja, also das kam eigentlich sehr schnell. Wir haben nicht gedacht. Also war auf einmal, also ich erinnere mich noch, als die ersten zwei Bomben in die Stadt gekommen sind. Wir sind schnell aufs Dach, damit man irgendwie sieht, wo das sind und so weiter. Und nach diesen zwei Bomben war auf einmal, zack, war schnell. Und dann hatte man noch mit Nachbarn geredet, was machen wir? Und dann hatte man einfach erstmal angefangen, nicht mehr zu essen, sondern schnell einzupacken.
Wie war das? Also von jetzt auf gleich sein Haus zu verlassen und wegzugehen?
Ja, also das war, ich habe damals nicht so viel verstanden. Also schon, aber nicht so viel wahrgenommen. Und da waren wir halt im Auto und dann sind wir an die Grenze gefahren und hin und her gefahren, um zu schauen, vielleicht wird die Situation ruhiger, dann kommen wir zurück, weil es gab ja Kämpfer, also kurdische Kämpfer, die daran gekämpft haben. Wir haben gedacht, vielleicht schaffen die da, aber war schwierig und dann waren wir auf der Grenze und dann waren wir am nächsten Tag In der Türkei.
Waren viele dort mit euch in Richtung Grenze und die über die Grenze gegangen sind?
Ja, also das war eigentlich die komplette Stadt. Das war alle Bewohner der Stadt einfach. Also wenn jetzt Bremen ganz leer wird, ja. Und du siehst alle an der Grenze. Also innerhalb eigentlich 48 Stunden, glaube ich, sind alle waren von dieser Seite der Grenze auf die andere Seite gekommen.
Wie es war in der Türkei, darüber wollen wir gleich reden. Nach der Flucht aus Syrien landete Azat Kur mit den Eltern, den Großeltern und den jüngeren Brüdern in einem Flüchtlingslager in der Türkei. Wie sah das da aus?
Es war eigentlich kein so richtiges Lager. Also sie haben einfach nur erstmal auf Zelte gebaut, einfach auf einer freien Fläche, auf einem Stück Land. Und dann hatte man so ein schnell, also jetzt nicht alle, viele einfach draußen halt irgendwie geschlafen, weil man weiß ja nicht, dass es irgendwie Zelte gibt und so weiter, bis man mitbekommen hat. Also die erste Nacht war irgendwie einfach draußen auf der Straße, kann man sagen. Also wir hatten so ein kleines Zelt bekommen und dann hat er in der Nacht total geregnet. Und da, als wir morgen aufgestanden sind, da haben wir gesehen, dass es überall Wasser ist und alle unsere Sachen. Da habe ich richtig begriffen, dass wir jetzt unsere Stadt verloren haben.
Wer hat euch versorgt? Wer hat euch Essen gegeben und zu trinken, Wasser?
Also erstmal haben wir mit unserem eigenen Geld gekauft. Und es gab auch die Bevölkerung, auch, weil da sind die Kurden da auf der anderen Seite. Und viele haben auch ihre Türen aufgemacht. Und irgendwie, wenn es eine leerstehende Wohnung gab, haben viele auch irgendwie an die Menschen gegeben. Das war auch eigentlich toll. Natürlich gab es einige, die auch die Situation genutzt haben und Taxi zum Beispiel Kosten so richtig teuer gemacht haben, dass man gar nicht mehr fahren kann. Und es gab auch sowas. Und später wurde dann gab dann die Regierung, die uns dann versorgt hat. Und es gab so immer, kam Auto mit Essen und dann irgendwie Reis oder irgendwelche Soßen erstmal. Und am Morgen muss man zum Beispiel irgendwie in so richtige Schlange stehen, um jetzt ein paar Oliven zu bekommen oder so, also fürs Frühstück. Also man hat erstmal Brot gefrühstückt, um noch ein bisschen satt zu werden.
9 Monate warst du da. Was war das für ein Leben für dich?
Das war eigentlich verlorene Zeit. Also es gibt keine Motivation, keine Lust, du kannst nichts machen. Wenn du von Unterkunft rausgehst, musst du dich anmelden, abmelden. Irgendwann mal konnten wir keine Gäste haben, konnte niemand von außen kommen. Nachts musst du da sein. Also irgendwie Regeln wurden immer strenger und so weiter. Ja, also ich habe eigentlich kaum was gemacht. Also ich war ja damals 14, in die 15 gekommen, jähriger. Manchmal denkt man, ey, warum hätte ich nicht was gemacht? Aber damals waren wir halt anders drauf. Und die Eltern, die sind auch anders drauf, weil meine Mutter hat an ihr Zuhause gedacht, an ihre Sachen gedacht, an ihre alles, was sie verloren hat, gedacht.
Und Schule gab es natürlich nicht, war nicht dran zu denken, oder?
Nee, das war eigentlich nicht. Also an dem Tag, an dem wir geflüchtet sind, sollte ich eigentlich am nächsten Tag zur Schule gehen. Das war mein erster Schultag im neuen Jahr quasi, im neuen Schuljahr. Und dann haben die eine Schule gebaut, also es war ein Zelt, wo wir dann ein bisschen Unterricht bekommen haben. Da bin ich dann 2-3 Monate dann da auch zur Schule gegangen. Aber so richtig gelernt haben wir nicht so viel. Hauptsache man hat so ein bisschen Leute gesehen und mit denen was gemacht und so. Das war ganz gut, ja.
Und habt ihr darüber gesprochen? Also du warst 14 oder dann bald 15. Hast du mit deinen Eltern drüber gesprochen oder auch den Großeltern, wie das ist für euch, was das Leben mit euch macht? Oder hat jeder so irgendwie gesehen, dass er selber damit klarkommt?
Man hat eigentlich gesehen, dass man nie so einfach damit klarkommt. Natürlich spricht man darüber. Und also das war halt so ein bisschen unsere Hoffnung. Jeden Tag von morgen bis abends haben wir Nachrichten geguckt, was in der Stadt passiert. Weil es gab einen Kampf in der Stadt und wir sind direkt an der Stadt, aber auf der anderen Seite der Grenze. Es gibt kaum Abstand. 2 Kilometer bist du mitten in diesem Kampf und manchmal sind wir an die Grenze gegangen und haben einfach nur durch die Ferngläser in die Stadt geguckt, was da alles so passiert, ob man was sehen kann oder nicht. Oder es gab Leute, die drin waren und die etwas auf Facebook gepostet haben oder so. Also morgens bis abends haben wir eigentlich, also ich selber zum Beispiel, habe ich immer nur Nachrichten geguckt, was da alles so passiert, abgeht. Weil die Hoffnung war nur, dass man diesen Kampf fertig, also so irgendwie, dass die Kurden jetzt den IS besiegen oder auch, ja, dass er ein bisschen zurückgeht, dass man die Stadt wieder befreien kann. Und dann wären die Leute alle zurückgegangen. Das war immer diese Hoffnung. Und da hat man immer Tag und Tag also darauf gewartet.
Du hast dann beschlossen, ich bleibe nicht hier. Wie war diese Entscheidung?
Also die Entscheidung war eigentlich länger, als ich gemerkt habe, dass das immer schlimmer wird. Also noch bevor ich in die Türkei fliehe, weil ich älter werde. Und wenn ein junger Mann älter wird, dann muss er irgendwie entweder mitkämpfen oder... Also dann werden die Verantwortung groß und man erwartet auch vieles von denen. Also jetzt nicht von Eltern, von der Gesellschaft, von Regierung, von dies und das. Und da habe ich gemerkt, dass es immer langsam anders wird. Und Schule gibt es nicht. Und das war halt meine große Hoffnung, dass ich irgendwas lerne und studiere und was mache. Und da habe ich gemerkt, dass das sowieso nichts wird. Und das war immer die Idee, dass ich irgendwie mal rausgehe. Und das wollte ich auch. Und dann sind wir in die Türkei geflohen und da habe ich gemerkt, dass in der Türkei auch nichts für mich ist, weil ich habe keine Chance, gar keine Möglichkeit, was zu machen. Und in diesem Lager verpasse ich mein ganzes Leben quasi. Also ich sehe, wie meine Träume und Ziele von meinen Augen oder mein Leben von meinen Augen quasi zerstört wird. Und dann habe ich immer gesagt, ach, ich will auch nach Deutschland oder... Also ich war jetzt nicht mich auf Deutschland spezialisiert. Ich habe gesagt, irgendwie einfach nur in die EU erstmal umzuschauen, genau. Ja, und dann habe ich immer meinen Eltern gefragt und irgendwann mal haben die gesagt, ja, okay.
Wie bist du gekommen? Was war das für eine Reise? Wer hat dir geholfen? Wie konntest du das alleine?
Ja, also ich hatte ein paar Freunde, mit denen ich gekommen bin. Und dann geht man in die Städte und da gibt's halt so viele Menschen auf der Straße und überall Schleuser stehen, der bietet für ein paar tausend Euro, der bietet für dies und dann muss man irgendwie gucken, mit wem man fahren will. Es gibt ja gar kein Vertrauen, du guckst auch einfach, wer günstiger ist oder so und wer von welchem Punkt fährt und so weiter. Und die Hauptsache war erstmal, das Mittelmeer zu... Also auf die andere Seite zu kommen, in Griechenland anzukommen, das war halt so das größte Ziel. Und danach ist ja Festland, da wird man irgendwie laufen oder was auch immer. Darüber haben wir erstmal uns keine Gedanken gemacht, erstmal über das, also Mittelmeer zu überqueren. Und das haben wir dann geschafft und danach sind wir von Griechenland über die Balkanroute. Und dann siehst du auch in Griechenland, siehst du auch so viele Menschen. Also du siehst eigentlich überall Menschen, die laufen oder fahren oder was auch immer. Und man sieht auch, du hast ja GPS und dann hast du Deutschland oder Europa eingegeben und dann läufst du einfach.
Aber wie war das über das Meer? Du sagst das so, aber wie schwierig war das? Was war das für ein Boot? Und war das nachts? Wie habt ihr das gemacht?
Also wir wollten eigentlich nachts machen. Man macht nachts, damit man nicht erwischt wird. Aber irgendwie, wir waren zu spät dran und da war schon morgen früh und da waren wir im Boot. Ich hatte mega Angst, also alle hatten super viel Angst und in diesem Boot, es war so richtig klein und wir waren 55 Leute drauf. Also es gab eigentlich kaum Platz zu sitzen, es war einfach nur alle aufeinander irgendwie.
Wie war die Ankunft? Also ihr seid von Boot einfach an Land durchs Wasser gewartet?
Genau, also durchs Wasser. Und als wir an die Küste angekommen sind und wow, jetzt sind wir in Europa angekommen oder in EU. Also Hauptsache hatten wir alles hinter uns. Wir hatten dieses Mittelmeer hinter uns, was uns richtig Angst gemacht hat und uns töten konnte. Und da hatten wir diese Türkei hinter uns und da hatten wir all dies hinter uns. Und da wussten wir, dass wir nur noch laufen und gucken, wie wir dann irgendwie an einen Punkt ankommen.
Und in Griechenland hat euch niemand aufgehalten? Also jetzt kennen wir ja die Bilder von diesen Lagern, die überfüllt sind und so weiter. Wie war das bei dir, als du da durchgekommen bist?
Nee, damals gab es sowas nicht. Damals war der Weg frei, man konnte laufen. Also es gab immer Polizei, die irgendwie gesagt hat, zurück und so weiter. Aber es gab jetzt keinen Zaun, der uns also nicht gehindert hat oder so. Wenn sie gesagt haben, geht zurück, zum Beispiel in Makedonien, haben die Polizisten gesagt, ihr müsst unbedingt zurückgehen. Und dann sind wir zurück und dann in einem anderen Weg dann sind wir gefahren. Also sie haben uns durchgelassen eigentlich. Aber zum Beispiel die Griechen, die durften uns mit dem Auto zum Beispiel jetzt nicht mitnehmen. Also jetzt auf der Insel waren wir irgendwie, da mussten wir wirklich 60 Kilometer zu Fuß laufen, weil niemand uns mit Auto mitnimmt, Taxi oder niemand uns auch was verkauft. Außer es gibt irgendwo einen Laden, der halt irgendwie sagt, mir ist doch scheißegal, was die Regierung sagt, ich will meine Sachen verkaufen. Da gab es halt ein, zwei, aber ansonsten, keiner nimmt dich mit. Die Bevölkerung hat keinen Kontakt zu dir, null Kontakt. Sie dürfen das nicht.
Über den langen Weg aus der Türkei durch Griechenland, über die Balkanroute haben wir schon gesprochen. Mit Azat Kur, das hat er als Jugendlicher geschafft. Aber wie bist du dann in Bremen angekommen?
Ich bin erstmal in München angekommen Und dann habe ich ein Ticket gekauft von München nach Bremen, direkt ohne Stopp.
Und warum Bremen?
Ja, weiß ich nicht. Also ich habe schon mal gehört, dass irgendwie im Norden die Menschen netter sind und hier die Politik auch ein bisschen offener ist. Und ich kannte hier so ein, zwei Leute, die halt irgendwie eine Woche vor mir hier waren.
Du bist dann im Zollhaus gelandet in der Bremer Überseestadt. Das war eigentlich ein Hostel. Ich glaube, die Sozialbehörde hatte bei der Eigentümerin angefragt, ob man junge geflüchtete Menschen, also unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, unterbringen kann. Und das ist dann passiert. Da warst du. Wie war's da?
Ja, genau, das war so. Und ich war aber davor, war ich in sehr vielen Unterkünften. Es gab wirklich ständige Unterkunftswechsel hin und her immer. 3, 4, 5 Mal bin ich, glaube ich, umgezogen davor. Und im Zollhaus war es eigentlich total. Es war schön. Es war das erste Mal so, wo ich richtiges Zimmer hatte und wo ich halt Internet hatte und lernen konnte, aber auch Aktivitäten machen konnte.
Nachher war die, glaube ich, so an die 60 Leute, alles Jungs?
Genau, das waren 60 Leute Jungs. Also am Anfang gab es auch ein paar Mädels, aber die sind dann ausgezogen in eine andere Unterkunft. Also 60 Jungs aus verschiedenen Ländern. Und es war super, also das war immer sehr schön und friedlich und wir hatten so alle so eigentlich auch engen Kontakt, jetzt einigermaßen. Und ich hatte ein Zimmer und auch Bad auch war drin. Das war alles, was ich brauchte, ein Bett. Das hatte ich auch lange Zeit nicht in der Turnhalle. In der Turnhalle waren wir 100 Leute, mussten alle auf dem Boden schlafen. 2 Toiletten, die wir uns teilen mussten und ansonsten eigentlich, ja, Dusche mussten wir uns auch teilen. Das war halt richtiges Luxus jetzt.
Im Zollhaus, ja. Und dann habt ihr auch zusammen gekocht, ne? Es gab so eine Art Kochgruppe oder Koch-AG, ne?
Genau, es gab so ein Kochprojekt da und da sind so ein paar, also deutsche Bürger haben sich angemeldet und dann sind sie gekommen und dann hatte man so zusammen gegessen. Das haben wir so quasi so ein soziales Projekt gemacht, sodass man sich kennenlernt und ein bisschen redet und dass wir auch Menschen kennenlernen und Deutsche, sodass sie einige Mentoren dadurch bekommen haben. Die Besitzerin Ulrike Dökel, sie hat das organisiert. Genau, und das war eigentlich eine sehr große Chance, dass ich Menschen kennengelernt habe. Und da habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gut kochen kann.
Und dann gab es die Zollhaus Boys. Ein Projekt unter Leitung von Pago Balke, der Schauspieler ist und Musiker und auch Regisseur. Und da warst du dabei, jetzt im Moment ist ja ein bisschen Pause, aber da hast du mitgemacht und ihr hattet Auftritte und du machst auch so Rap und so Sachen, ne?
Ja, also wir haben dann Songs geschrieben und die auch selber musiziert und dann haben wir uns einen Namen gegeben, Zollhaus Boys, und dann haben wir vieles gemacht, viele Auftritte gehabt überall und dann wurde das immer größer. Wir haben in Bremen angefangen und mittlerweile spielen wir eigentlich bundesweit.
Wie ist das? Wie kommt das an beim Publikum?
Das kommt richtig gut an. Also wirklich, das haben wir niemals gedacht. Also ich habe zumindest niemals gedacht, dass es so gut angekommen wird. Ich dachte, wir machen so ein Projekt, 2, 3 Auftritte und dann ist es vorbei. Aber weil das so gut ankam, nach unserer Premiere waren unsere nächsten 10 Auftritte alle ausverkauft. Dann waren wir halt alle so positiv überrascht. Und dann haben wir weitergemacht und neue Auftritte abgemacht und immer weiter. Und das ist so ein gutes Projekt geworden. Wir haben viele Menschen bewegt, wir haben mit Menschen diskutiert, wir haben in Schulen aufgetreten, mit Schulen diskutiert, vor Politikern in Berlin, vor Politikern vom Bundestag. Wir haben die Menschen eine Botschaft gebracht, finde ich.
Was ist die Botschaft?
Also erstmal waren wir halt junge Leute und wir waren so jung und wir konnten nicht so viel machen, aber trotzdem haben wir das Beste, was wir können, daraus gemacht. Wir haben so eine Gruppe gemacht und dann haben wir über unsere Geschichten erzählt und Integration natürlich, das war halt einer unserer großen Themen. Und dann die Botschaft ist, dass wir Menschen sagen, dass sie jetzt keine Angst vor Fremden haben sollen oder so weiter. Und wenn man sich kennenlernt, wenn wir unsere Geschichten erzählen, über unsere Kultur erzählen, persönliche Geschichten, dann lernen sie uns kennen. Dann bleibt dieses Angst nicht mehr. Dann kann man sich verstehen, weil ich kann nicht über jemand anderen bewerten, wenn ich ihn nicht so gut kenne, der aus einem ganz anderen Land kommt. Deswegen muss ich das erstmal kennen, damit ich verstehe, was er meint. Und natürlich haben wir viele andere Themen auch besprochen. Und zurzeit machen wir ein drittes Programm. Und in unserem dritten Programm sprechen wir auch zum Beispiel über Themen so wie Klimawandel oder so. Das ist jetzt auch neu, haben wir dazu gehört, weil das uns auch anspricht jetzt. Das sind Weltthemen. Und natürlich sprechen wir immer noch über Flüchtlinge und Flucht und Integration. Das ist ja unser Hauptthema. Aber wir haben uns auch sehr viel entwickelt. Und wir sind junge Leute, die sich auch entwickeln, genauso wie die deutschen junge Leute. Und deswegen bringen wir auch diese Themen auf die Bühne.
Jetzt machst du dein Abitur. Warst du in Syrien ein guter Schüler oder auch ein fleißiger Schüler?
Ich war nie perfekt. Also zum Beispiel in verschiedenen Klassen war 100 Punkte war am besten. Und ich hatte oft 99. Und meine Mutter hat letztens gesagt, also jetzt meine Brüder, die haben auch irgendwie 99, 98 oder irgendwas. Und meine Mutter hat gesagt, ach, unsere Kinder, die kommen nie unter 95 und nie an 100. Die sind immer so dazwischen. Ja, und ich wollte immer 100 haben und immer der Beste sein, aber hat nicht immer geklappt. Aber zum Beispiel hier in Deutschland, was mich wirklich überrascht hat, dass das Wort Streber negativ ist. Bei uns, wenn man ein Kompliment machen will, dann sagt man, der ist ein Streber. Aber hier habe ich gelernt, dass das negativ ist und das hat mich echt überrascht. Auch viele andere Sachen. Also als ich hier in Deutschland ankam, da habe ich die Sprache selber gelernt, weil ich ein Jahr nicht in der Schule war, keinen Schulplatz bekommen habe. Und nachdem ich einen Platz in einer Berufsschule bekommen habe, da hat die Lehrerin mich auf ein Gymnasium geschickt, weil sie hat gedacht, ich kann die Sprache ganz gut in so kurzer Zeit. Ich kann auch die Schule schaffen. Und dort habe ich meinen mittleren Schulabschluss gemacht, mit eigentlich gut bis sehr guten Noten abgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich Abitur auch noch.
Wo sind deine Eltern jetzt, deine Großeltern und deine kleinen Brüder?
Die sind alle wieder in Kobani.
Wie sieht es da aus?
Ja, also unsere Wohnung, unser Haus ist heil geblieben. Also ist eigentlich ganz gut, außer dass man immer Angst hat, dass die Türkei angreift. Und Türkei greift immer ständig an und irgendwelche Bomben. Und sie lässt einfach diese Menschen da nicht in Frieden leben. Und deswegen haben die immer Angst, dass das halt was wieder passiert.
Aber du kannst kommunizieren, ihr könnt sprechen, telefonieren mit deinen Eltern.
Ja, auf jeden Fall. Und ich erzähle denen, was ich hier mache und so weiter. Sie wissen, sie bekommen viel mit. Ich war im kurdischen Fernsehen in Irak, in Syrien, sehr viel wegen das Buch. Und dann haben sie auch das gesehen und ja, waren auch stolz drauf.
Gehst du zurück irgendwann?
Zu Besuch, ja, auf jeden Fall. Aber ob ich jetzt ganz dahin ziehe, das weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es jetzt ganz friedlich wird und ich einen guten Beruf habe oder so. Also ich lasse das eigentlich alles offen.
Aus deiner Erfahrung, wenn jetzt junge Menschen nach Deutschland kommen, von weit weg und hier neu sind, aus deiner Erfahrung, was würdest du ihnen raten? Was können sie selbst tun, damit es ihnen möglichst bald hier möglichst gut geht?
Die sollen sich öffnen und offen für alles sein, was auf sie zukommt. Und versuchen, die alte Gedanken, Traditionen ein bisschen, also nicht vergessen, aber hinter sich zu lassen und neue Dinge lernen. Die Sprache auf jeden Fall sehr schnell lernen wie möglich und versuchen, Menschen kennenlernen, um mit Menschen in Kontakt zu kommen und das System hier zu verstehen. Wenn du das System verstanden hast, dann kannst du auch gut einen Weg gehen und fleißig sein auf jeden Fall. Also man muss hier sich schon ein bisschen anstrengen. Man kann jetzt nicht sofort von irgendwo kommen und genauso mit der Gesellschaft laufen. Also man soll sich schon anstrengen, sodass man in der Gesellschaft gut ankommt.
Azad Kur war heute unser Gast in der Gesprächszeit. Sein Buch heißt Salz und Sehnsucht, ist erschienen im Jenior Verlag. Vielen Dank, Azad.
Vielen Dank, sehr gerne. Schön, dass ich mitmachen durfte.
Am Mikrofon war Christine Hohnfeld.
Bremen 2 – Gesprächszeit.